der Industriepodcast des VDMA. Fabriken sind Orte, in denen das Heute und das Morgen produziert werden. Hinter den Glasfassaden und Mauerwerken der Industrie sorgen Millionen Menschen mit Hilfe ausgeklügelter Produktionsabläufe dafür, dass all unsere Bedürfnisse gedeckt und zugleich Innovationen entwickelt werden. Wir alle kommen täglich an diesen Gebäuden vorbei, ohne uns viele Gedanken zu machen, warum sie aussehen, wie sie aussehen und was sich eigentlich darin verbirgt. Wir schwärmen vielleicht von schönen Villen, von alten Schlössern, vielleicht auch von modernen Wolkenkratzern, aber von Fabriken? Aber genau um diese Stätten der industriellen Produktion soll es im heutigen Industriepodcast des VDMA gehen. Und zwar um ganz besondere. Traumfabriken, Architektur für Innovation. So heißt unser Thema. Was motiviert die Erbauer solcher Fabriken, mit ihren Werken einen einzigartigen Ort der Arbeit zu erschaffen? Welche architektonischen Glanzleistungen kann man bei uns sehen und was zeichnet diese Fabriken aus? Und was hat der Bau solcher Werke mit der Innovationskraft des Standorts Deutschland zu tun? All das und mehr klären wir heute mit unseren Gästen, mit Dr. Manfred Wittenstein, Hauptgesellschafter und Mitglied des Aufsichtsrats des baden-württembergischen Hightech-Unternehmens Wittenstein. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Dann mit dabei Professor Gunther Henn, Architekt und Hochschullehrer, der unter anderem die neue Innovationsfabrik von Wittenstein am Standort Igersheim konzipiert hat. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Hallo.
Hallo, freue mich auch auf das Gespräch.
Und unser dritter Gast, Hartmut Raun, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA und Co-Herausgeber eines neuen, opulenten Buchs über Traumfabriken, über das wir natürlich auch noch sprechen heute. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Mein Name ist Steffi Burmeister. Lassen Sie uns kurz direkt reingehen und mit der Frage beginnen, wenn Sie den Begriff Traumfabrik hören, welcher Gedanke kommt dann als erstes bei Ihnen in den Kopf? Dr. Wittenstein.
Ja, für mich ist es ein klares Bild, das ich im Kopf habe, und zwar das Bild von Giorgio Chirico von 1916. Ich weiß, das kennt jetzt natürlich keiner. Das ist ein Bild, ein Blick in ein Atelier eines Künstlers. In diesem Atelier steht eine Staffel. Und auf dieser Staffelei steht ein Bild. Und dieses Bild zeigt eine Fabrik. Das ist ein Bild, das er selber bezeichnet hat als metaphysisches Interieur mit großer Fabrik. Und der Chirico, der war Surrealist und Futurist, und ich finde, genau dieses hinter den Kulissen zu sehen und hinter den Kulissen zu denken, ist ein ganz wichtiger Aspekt für Traumfabriken.
Professor Henn, was kommt Ihnen in den Kopf?
Ja, Fabriken haben ja, glaube ich, etwas Geheimnisvolles. Sie sind mehr oder weniger verschlossen nach außen. Es gehen viele Menschen rein und kommen wieder raus, und es werden Produkte dort gemacht, die wir täglich brauchen, bis hin zu Autos, die wir alle lieben. Und Traumfabriken, da werden Träume umgesetzt, da werden Träume wahrgemacht. Und diese Kombination aus Träumen und Herstellen, Fabrizieren, das ist eigentlich eine gute Doppelbedeutung. Und von daher werden, glaube ich, Traumfabriken ein spannender Ort für die Zukunft werden.
Herr Raun?
Ich habe jetzt auch tatsächlich ein Gemälde im Kopf, das Eisenwalzwerk von Adolf Menzel in der Nationalgalerie, aber auch andere Bilder wie Walter Gropius, Bauhausstil, die Fagus-Werke, Weltkulturerbe. Meine Erinnerung an ein Praktikum in der Glockengießerei, wo im Prinzip das spürbar wurde, dass man eigentlich als Mensch Dinge erschaffen will. Also ich sehe diesen schaffenden Menschen in einer schönen Fabrikumgebung beim Thema Traumfabriken. Und vielleicht darf ich da auch ein Zitat, weil es so schön passt, zu der Glockengießerei auch bringen, Schillers Glocke. Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Also es geht um die Schaffenskraft des Menschen in einer schönen Umgebung. Das ist für mich eine Traumfabrik.
Dr. Wittenstein, um jetzt nochmal tiefer einzutauchen, was unterscheidet denn so eine Innovationsfabrik wie wie Ihr Unternehmen sie gebaut hat, grundsätzlich von einer, in Anführungsstrichen, ganz normalen Fabrik?
Ja, dann würde ich etwas auf den Werdegang einer Traumfabrik oder unserer Traumfabrik vielleicht eingehen. Es fing bei uns sehr trivial an in den 90er Jahren. Wir brauchten einen neuen Ort für Produktion. Und dieses Konzept, das wir damals gehabt haben, das hieß Marktstraße, ein Konzept der Marktstraße. Rechts und links wird produziert und die Waren gehen rein und über die Straße kommen die Waren wieder heraus. Das war eine Idee, die auch geprägt war von einer fraktalen Idee, die damals in den 80er Jahren von Warnecke ins Leben gerufen wurde. Und wir waren sehr glücklich damit, viele Jahre. Aber so nach 10 Jahren, nach vielen Bauschritten, die wir gemacht haben, fanden wir dieses Konzept nicht mehr ganz zeitgerecht. Und wir haben uns überlegt, ja, was machen wir dann? Und Sie sollten dazu wissen, dass wir in der Zwischenzeit, in diesen 10 Jahren, haben wir auch unseren Weltgarten gegründet, einen botanischen Garten, in dem wir arbeiten. Und dieser botanische Garten, der hat uns natürlich wieder beflügelt, hat gesagt, ja, was könnten wir mit so etwas machen, mit solch einem Gedanken, warum arbeiten wir in einem botanischen Garten? Und so kam die Idee erstmal auf, dass wir gesagt haben, wir wollen die Blume im Weltgarten. Als neuen Produktionsstandort und als neue Idee, nicht? Etwas, was belebt, was Freude bereitet und so etwas. So sind wir angefangen. Und sind wir natürlich zu unseren üblichen Architekten gegangen und haben dann gesagt, ja, was könnt ihr damit anfangen mit der Blume im Weltgarten? Da haben wir, ja, können wir machen, wir können dann einen Entwurf machen. Und dann kamen halt die ganz normalen Standardentwürfe heraus. Wir haben 2, 3 Architekten durchexerziert und wir waren einfach nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen mal auf eine andere Ebene gehen. Nicht diese Standardarchitekten, die wir alle kennen, sondern wir müssen mal zu ungewöhnlichen Architekten gehen. Und da war ein Mitglied von unserer Gruppe, der hat dann gesagt, ja, warum gehen wir nicht mal so an Star-Architekten wie zum Beispiel Professor Hent? Und da habe ich gesagt, ja, ob das geht, wir als kleines Unternehmen da und dann Professor Hent, ja, probieren wir es. Wir haben es probiert und siehe da, mit unseren Gedanken, die wir sozusagen ihm entwickelt haben, fand er das doch sehr reizvoll. Und so haben wir dann angefangen, einfach mit ihm diese Traumfabrik gemeinsam zu planen. Und die werden wir sicherlich nachher noch auf das eine oder andere eingehen. Und ja, ich denke, das, was wir erreicht haben, ist schon bemerkenswert. Und am Ende des Tages, jedes neue Werk, nicht Fabrik ist Fabrik, ne, aber jedes neue Werk braucht auch, oder jeder neue Gegenstand braucht einen Namen, sonst hat er keine Bedeutung, auch für die Zukunft. Und dann haben wir im Abschluss unseres Planungsprozesses hatten wir dann gemeinsam diskutiert und dann gefragt, ja, was wäre jetzt der neue Name? Und dann kam der Professor hin, ganz spontan, hat gesagt, warum nennt das nicht Innovationsfabrik? Und alle haben gesagt, wow, genau das ist es, Innovationsfabrik. Dort in dieser Fabrik passiert Innovation. Das war das Resümee mehr oder weniger dessen, was wir alle gedacht haben mit der Blume im Weltgarten. So einfach war das am Ende des Tages. Also das unterscheidet eine Fabrik von einer, also eine Traumfabrik von einer normalen Fabrik. Da steckt mehr dahinter. Und deswegen auch dieses Bild von Kiriko. Dinge, die wir nicht immer sehen, aber die tief verstanden werden müssen und die eine Form brauchen. Und ich glaube, das ist uns am Ende des Tages ganz gut gelungen.
Professor Hen, jetzt klingt das gar nicht so schwer vielleicht erstmal, aber wir haben ja auch gehört, ein paar Architekten haben erstmal enttäuscht. Wie war es denn für Sie? War es leicht? Es klingt ein bisschen so, als könnte man Innovation tatsächlich am architektonischen Reißbrett planen. Wie war der Prozess?
Ja, der Prozess war sehr ausgiebig und sehr intensiv, wie es Herr Wittenstein schon erläutert hat. Auf beiden Seiten war eine hohe Erwartung da. Und wir sind gewohnt, als Architekten Fragen zu stellen. Architektur ist zum Schluss eine Antwort. Aber da stellt man lieber die Frage erst. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Blume eine Antwort war, aber die Frage dahinter war nicht so gut erkennbar. Und wir haben wochenlang versucht herauszubekommen, was ist denn das eigentliche Problem oder was ist die Zielsetzung, was sind die Prozesse, die stattfinden müssen. Wenn man normalerweise eine Fabrik hat und die ersten Fabrikationsstätten bei Wittenstein sind funktional gegliedert und erschlossen durch eine Passage, durch eine Straße, aber es ist eine funktionale Abtrennung von einzelnen Bereichen. Und was wir spürten, dass das gesteigert werden muss, dass da Prozesse ermöglicht werden sollten zwischen den einzelnen Funktionen, zwischen den Departments, um wirklich etwas Neues zu erreichen, um letzten Endes Innovationen zu erreichen. Und das ist auch oft ein bisschen Aufklärungsarbeit von unserer Seite, dem Bauherrn zu sagen, Innovation darf man nicht mit Invention verwechseln. Invention, Erfindung, die kann ich alleine machen. Da brauche ich eine Kreativität dazu. Innovation ist aber ein sozialer Prozess. Ist ein ganz starker, reicher Kommunikationsprozess zwischen vielen und zwar zwischen vielen unterschiedlichen. Also zwischen Produktion und Entwicklung oder Entwicklung und Marketing oder Kunde und Entwicklung. Es sind also verschiedene Disziplinen müssen zusammenkommen. Und in diesem Zwischenraum entsteht etwas Neues. So, und jetzt ist die Aufgabe der Architektur, das im Medium der Architektur zu verkörpern. Auf dem Flipchart kann ich das wunderbar machen und da sage ich, die Abteilung muss mit der Abteilung mal ein bisschen reden. Das kann ich organisieren, aber es passiert relativ wenig, weil jeder in seinem Kästchen verharrt. Und da, was Architektur leistet, ist eigentlich die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Und Architektur leistet etwas, was ich organisatorisch durch Anweisungen machen kann, aber in der Architektur entsteht es von selbst. Ich muss also einzelne Funktionen, denen einen Ort geben, aber zueinander öffnen. Nicht nur erschließen durch eine Straße, sondern ineinander übergehen lassen, ohne dass die einzelnen Funktionen, Entwicklung, Produktion, Logistik, Marketing, ihre Identität aufgeben in diesem Zwischenraum. Da passiert, kommt Unterschiedliches zusammen und das leistet der Raum. Raum ist die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem. Merken wir in jeder Stadt, in Frankfurt, in München, wenn Sie da mittendrin sind in der Stadt, genießen wir das. Die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem. Und dass ich eine Wahl habe, was ich mache. Und aus diesen vielen Gesprächen sind erste Prozessbilder entstanden, noch in der Ebene. Und ich weiß noch genau, wie Herr Wittenstein sich am Stuhl festgehalten hat. Er dachte, um Gottes Willen, was macht der denn da? Und da haben wir den Kunden und die Entwicklung und irgendwo war auch der VDMA. Alle waren mit irgendwelchen Verbindungspfeilen verbunden und dann stand da Innovation oder so etwas. Und ich merkte, jetzt haben wir einen Punkt geschaffen, wo ein Vakuum da ist. Und die Erlösung kam, als wir dieses ebene Bild in die dritte Dimension gebracht haben. Als plötzlich erkennbar war, dass das nicht eine Quasselbude wird, wo jeder mit jedem redet, sondern jeder hat seinen Ort, aber sie sind nicht stringent durch eine Straße erschlossen oder durch einen Mittelflur in einem Bürogebäude, sondern sie öffnen sich zueinander auf verschiedene Art und Weise. Und das war der Durchbruch zu dieser Innovationsfabrik, die sich nicht nur nach außen öffnet, durch große Fassaden, sondern nach innen öffnet. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, dass ich nach innen mich öffne und jeder Mitarbeiter in solch einer Fabrik, gibt das schöne englische Wort Awareness, eine Awareness hat von allen, die da sind. Wenn ich weiß, das ist die Frau Bormers, die habe ich gerade gesehen, da gehe ich nachher mal hin. Also diese Gleichzeitigkeit von allen, um ein Kommunikationsmilieu zu schaffen, was ich dann jederzeit in Anspruch nehmen kann.
Und glauben Sie, dass mittelständische Unternehmen das begriffen haben, wie wichtig Architektur für Innovation wirklich ist?
Ja und nein. Ich muss Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ein Bauherr rief mich mal an und sagte, wir haben jetzt auch einen Innovationsraum geschaffen. Und da war ich schon skeptisch, bin hingefahren und dann führte er mich durch die Fabrik, die ich schon kannte. Und dann im dritten Stock war so ein Raum ungefähr mit dieser Größe. Der war verschlossen, der hatte aber einen Schlüssel dazu und der war vollkommen bunt. Da war der Teppich raus, da war der Estrich, dann war die Rohdecke und dann waren Sitzsäcke und so weiter und so fort. Und da sage ich, was macht denn ihr hier? Ja, hier innovieren wir. Und ihm klarzumachen, dass Innovation nicht eine weitere Funktion ist, die ich irgendwo zuweisen kann. Im dritten Stock, hinten rechts, ist Innovation so wie Buchhaltung, sondern dass das ein sozialer Prozess ist. Und diesen Schritt aus der funktionalen Differenzierung eines Unternehmens in ein Zueinander, Miteinander, in einen Kollaborationsmodus zu gehen, das bedeutet Mut, weil ich nicht weiß, was rauskommt. Und ich auch ausprobieren muss, wer sollte denn jetzt mit wem sich gegenseitig öffnen. Das macht man auch Fehler, aber daraus muss man lernen. Und die Notwendigkeit, dass das jeder heute machen muss, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber vielleicht noch nicht so ganz, wie man es macht.
Und es bedarf halt einer tiefen Auseinandersetzung, nicht nur mit ein paar wenigen Köpfen, sondern mit vielen Köpfen im Unternehmen. Es ist nicht mehr ein Ergebnis von der Bauabteilung, sondern es ist ein Ergebnis von den Mitarbeitern, die ihre unterschiedlichen Rollen weiter gut erfüllen wollen und ein gutes Ergebnis bringen. Ich denke, unser Programming-Prozess, den Sie ja ins Leben gerufen haben, war wunderbar zum gegenseitigen Verständnis, weil wir reden in vielen Firmen aneinander vorbei, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, und über den Programming-Prozess hat man eine langfristige Idee und wir haben unsere Ideen zusammengetragen und verdichtet, würde ich sagen, am Ende des Tages. Sie brauchen natürlich dazu einen guten Partner. Nicht? Das ist nicht mit jedem Architekten zu machen, der nur jetzt eine Funktion erfüllt, eine Wand und ein Fundament aufzubauen, sondern jemand, der Räume schafft, die Bedeutung haben. Und ich denke, das ist, wie der Herr Hens sagt, man muss da schon über den eigenen Schatten springen. Da muss man Mut haben, nicht? Also Leute zusammenzuführen. Selbst für mich als damals CEO war das nicht ganz einfach, die Leute einfach zu motivieren, kommt, macht mit, bringt eure Ideen ein und wir sind frei in dem, was wir jetzt vorhaben in der Zukunft. Und ich glaube, das ist nicht ganz einfach, aber es ist notwendig, um überhaupt Traumfabriken zu schaffen, in denen sich Menschen wohlfühlen und etwas schaffen können.
Und sicherlich haben Traumfabriken, wenn man sie das erste Mal sieht oder auch das zweite und dritte Mal sieht, so einen richtigen Wow-Effekt. Aber es soll da ja auch hocheffizient und möglichst nachhaltig produziert werden. Wie lässt sich das denn sicherstellen, dass am Ende auch die Kosten-Nutzen-Bilanz stimmt?
Ja, gut, da kann ich gleich vielleicht direkt sagen, weil es mich betrifft, nicht? Natürlich, wenn man mit solch einem Bild Blume im Weltgarten hantiert, dann denken ja, kostet die meisten Menschen, da geht's nicht mehr um Kosten, da geht's darum, einfach nur etwas Schönes zu tun. Nein, ich glaube, wir als mittelständisches Unternehmen müssen natürlich auf die Kosten achten. Ist doch selbstverständlich. Und alles das, was wir auch an tollen Ideen haben, muss sich einer gewissen Logik unterziehen. Und ich glaube, diese Betrachtung der Kosten darf nicht vergessen werden. Aber, und das halte ich ganz für wichtig, Kosten bilden nicht das vollständig ab, was wir eigentlich machen wollen. Es gibt eine Welt hinter den Kosten. Und ich glaube, wenn wir dann mal wegdenken von Kostendenken hin zu einem Nutzen denken, welchen Nutzen stiften wir am Ende des Tages sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden, dann sieht die Welt anders aus und wir, klar, Zahlen, Daten, Fakten sind für uns wichtig, nicht? Aber bitte, Zahlen und Daten und Fakten bilden nicht die Wirklichkeit ab. Das ist ein Teil und der viel interessantere Teil ist eben nicht erfassbar, ist aber sehr wichtig für eine lebendige Gesellschaft. Und ja, ich denke, in diesem Sinne sind wir natürlich daran interessiert, gute, also zu günstigen Kosten zu bauen. Und ich darf aber auch sagen, wir haben ja auch ein Ergebnis geschaffen. Wir haben was für mich unfassbar war, und da kommt halt die Expertise von wirklich Profis wieder rein, dass wir festgestellt haben, am Ende des Tages, wir haben eine Innovationsfabrik, die ist voll klimatisiert, da ist ein Luftaustausch mehrfach in der Stunde, und die Kosten, Energiekosten, jeder hat gesagt, oh, wird teuer. Nein, es war plötzlich 60% weniger als das, was wir vor 15 Jahren gebaut haben. Und da sieht man, wie auch Entwicklungen weitergehen, wie Innovationen mit berücksichtigt werden. Also ich und natürlich eine Innovationsfabrik, also das ist jetzt der innere Vorteil, Kostenvorteil vielleicht, aber eine Innovationsfabrik ist ja auch ein Signal an die Kunden. Wir bauen ja nicht das für uns selber. Natürlich sind die für die Mitarbeiter wichtig, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir unsere Kunden begeistern. Und die Kunden, die bekommen, wenn sie auf solch eine Fabrik, Traumfabrik zugehen, bekommen automatisch ein Bild geschenkt, nicht? Sie wissen es gar nicht genau. Und deswegen mein Beispiel da mit Kiriko, nicht? Es ist so, oder wenn Sie Ihre erste Liebe sehen, nicht? Dann sehen Sie schon von Weitem, oh, da funktioniert was. Und ich glaube, so geht es auch bei uns, wenn ein Kunde auf unsere Traumfabriken zugeht, da passiert was, bevor er die Fabrik betritt. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Aspekte, weil wir wollen ja auch Deutschland insgesamt mit unserer Technologie begeistern, weltweit für unsere Kunden. Und wie machen wir das? Ne? Ich meine, wir müssen unseren eigenen Weg finden, unseren deutschen Weg oder europäischen Weg finden, der vielleicht sich ein bisschen unterscheidet von anderen.
Herr Raun?
Das ist sicherlich auch ein Ziel dieser Idee Traumfabriken gewesen, dass wir mit dem schönen äußeren Schein, die äußeren Werte von schönen Fabriken, auch auf die inneren Werte aufmerksam machen. Also das Entree dazu finden, darüber nachzudenken, wie wichtig ist industrielle Produktion für die Menschen und auch für den Wohlstand in unserem Lande. Und da steht der Maschinenbau, glaube ich, wie keine andere Branche dafür. Nicht nur, weil wir größter industrieller Arbeitgeber sind, sondern weil wir diese Fabriken ja auch mit Leben füllen, mit modernen Technologien. Und das zu verdeutlichen, dass dieses Land in Summe auch eine Traumfabrik ist, weil wir es schaffen können, weil wir auf einem guten Weg sind, das, was wir brauchen an Gütern in dieser Welt, nachhaltig zu produzieren, intelligent zu produzieren, im Miteinander von den, sag ich mal, Betreibern der Fabrik, den Unternehmern, den Menschen, die dort arbeiten und auch der Region. Eine Fabrik ist ja massive Regionalität. Und für mich ist eine Fabrik auch dann immer in unserem Land zumindest wie so eine Art grünes Herz, was diesen Puls dieser produzierenden Gesellschaft, die wir ja sind, nach vorne trägt und bringt. Da findet ja im Prinzip das statt, was wir wollen, dass aus Ideen Realitäten werden, also Dinge auch produziert werden, die wir benötigen. Und das kann in einer guten Art und Weise gelingen, wenn eben äußere und innere Werte da zusammenkommen. Und Fabriken sind heute eben auch eingebettet in ihrem Umfeld. Und Herr Wittgenstein hat es ja gesagt, es ist ja auch immer eine Botschaft an die Kunden, an diejenigen, die vielleicht dort arbeiten sollen, an die Umgebung. Moderne Fabriken, Traumfabriken sind offener als vielleicht vermutet. Man kann da einiges, glaube ich, in der Region machen. Und für den Unternehmer ist es, glaube ich, auch immer ein Bekenntnis für den Standort, für die Mitarbeiter, für die Region. Es wächst zusammen, ja. Es ist ein Teil unseres Lebens und kann eine Traumfabrik sein.
Professor Henn?
Ja, Bauen hat ja ein schlechtes Image, was die Kosten betrifft. Wenn wir die Zeitung schauen, werden ja dann die Großbauvorhaben erwähnt, die Kosten überschritten haben. Oder wenn man selbst mal etwas gemacht hat, sein Einfamilienhaus gebaut hat, dann sind meistens auch die Kosten höher, als man erwartet hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass man beginnt und noch gar nicht so genau weiß, was eigentlich das Ergebnis sein soll. Und man während des Bauprozesses dann allmählich sich erarbeitet, was eigentlich die Aufgabe ist. Und das von Herrn Wittgenstein erwähnte Programming, was wir gemacht haben, sehr ausführlich vor dem Beginn, vor den Lösungen, das Problem erläutern und das Problem visualisieren und sehr spät erst mit Antworten zu kommen. Das auszuhalten, nicht zu sagen, ah, da mache ich ein rundes Gebäude oder ein flaches Gebäude, ein hohes Gebäude. Ich wusste relativ früh, wie das aussehen wird, habe aber mir verboten, das zu erläutern. Die Gefahr wäre riesengroß, denn da ist eine Faszination da. Und Architekten können faszinieren. Die machen Fassaden und machen 3D-Renderings und so weiter und so fort. Das lange zurückhalten, um sich wirklich nicht mit einer Antwort etwas abzukürzen, sondern ohne Antwort jeden Tag wieder neu beginnen, um das Problem zu erkennen. Und noch eins zu den Kosten. Das ist eigentlich eine Conditio sine qua non, dass man kostenbewusst arbeiten muss. Wir müssen uns aber auch im Klaren sein, wir neigen dazu, weiß ich nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist oder allgemein, dass wir über Input reden. Was kostet was? Was soll ich machen? Wie viel Quadratmeter? Genauso wichtig oder wichtiger ist vielleicht der Output. Was kommt denn raus, wenn ich eine Innovationsfabrik baue? Oder etwas anderes? Was ist der Output? Für den Kunden, für die Shareholders, für die Mitarbeiter, für die Gemeinde, für den Ort, für die Industrie insgesamt. Also dieses beides muss in einer Waage sein. Input, Output. Das bei Innovationsprozessen ganz wichtig. Nicht zu sagen, wir haben 10 Leute, die gehen jetzt in diesen Eckraum und innovieren wie die Wilden. Nee, was ist der Output? Was wollen wir erreichen?
Ja, apropos Output, das ist heutzutage auf jeden Fall für viele auch ein geringer CO2-Fußabdruck. Was sind denn noch so typische Zielsetzungen neben dem CO2-Fußabdruck oder der Ästhetik, die eine Rolle spielen, die eine Fabrik zu einer Traumfabrik machen?
Also, wenn man mal das Wort Nachhaltigkeit, was ja ein bisschen sehr abgenutzt ist, nimmt, bauen ist an sich nachhaltig. Die Akropolis ist 2000 Jahre alt. Ein nachhaltigeres Gebäude gibt's gar nicht. Und von daher ist Bauen etwas sehr Unmodernes. Alles andere, ein Mikrofon, ein Auto, wenn es mir nicht gefällt, kaufe ich ein neues. Die Zeitdauer ist sehr gering von unseren Gebrauchsgütern. Aber die Natur und die zweite Natur, die wir Menschen geschaffen haben, nämlich die Gebäude, sind sehr, sehr nachhaltig. Und von daher muss man das auch messen, wenn ich jetzt mal den Fußabdruck der Akropolis nehme und die auf 2000 Jahre verteile, den CO2-Ausstoß, das können sie gar nicht messen. Und dass wir natürlich dann die Zertifizierung machen bei der Wittenstein-Fabrik Platin, was für eine Fabrik mit einmalig ist, so eine hohe Einstufung zu bekommen, was die Nachhaltigkeit, was den CO2-Abdruck betrifft. Aber insgesamt ist Bauen sehr unterschiedlich zu allen anderen Dingen und an sich schon nachhaltig. Genauso wie die Forstwirtschaft. Daher kommt der Begriff ja.
Ich glaube, man kann da viele Aspekte dann auch unter der Überschrift Nachhaltigkeit noch adressieren. So eine Fabrik hat ja einen großen Materialfluss. Man versucht aber in der Fabrik dann eben auch diesen einzudämmen, also Recycling, Refurbishment, Reuse. Also wie geht man dort mit den Produktionsfaktoren effizient um? Und da gibt's Lösungen in den modernen Fabriken, aber auch das Umfeld. Also wie kommen die Mitarbeiter ins Unternehmen? Da gibt's viele Unternehmen, die versuchen, das auch nachhaltig zu lösen. Ob das das Jobrad ist oder ein Bustransfer, den man in der Region, und oft stehen Traumfabriken auf dem flachen Land. Ja, und da ist es nicht so toll mit der Infrastruktur. Und dann wird's von Unternehmen eben auch besser im Sinne von nachhaltig und umweltfreundlich gelöst. Daran kann man auch erkennen, dass Fabriken immer verstanden werden als Teil der Region. Oder es gibt andere, sag ich mal, Dinge, die man verbraucht, sei es die Fläche, sei es Wasser. All das wird, sag ich mal, in den Konzepten hin zu einer Platinfabrik dann eben auch sich als Ziel vorgegeben. Und viele gehen das auch um. Klar, auch die klimaneutrale Fabrik, da machen sich gerade in Deutschland, glaube ich, sehr viele produzierende Unternehmen auf den Weg. Es hat also eine Unzahl von Facetten, wie man die Traumfabrik eben auch zu einer, in diesem Sinne, nachhaltigen Fabrik ausgestaltet, die trotzdem hoch wettbewerbsfähig ist und Menschen begeistert und deren Innovationskraft entfaltet.
Also für mich ist eine Traumfabrik ist ein Ort, in dem wir mit einem Minimum an nutzloser menschlicher Arbeit sozusagen wirken können. Ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt, diesen Optimierungsgedanken. Der muss in einer Fabrik drin sein. So wie eine Akropolis natürlich sich auch über Jahrhunderte gewandelt hat, unterschiedliche Aufgaben übernommen. So muss auch eine Traumfabrik muss immer wieder von vornherein, wenn sie gestaltet werden, muss sie drüber, was können wir wegnehmen an nutzloser menschlicher Arbeit? Wie können wir es reduzieren auf das Zentrale, auf das Wesentliche? Und ich glaube, wenn das uns gelingt, dann haben wir eine Botschaft an unsere Mitarbeiter, nicht, die ganz wertvoll ist. Wir haben aber auch eine Botschaft an die Kunden, die einen sehen, die merken das, die spüren das. Da wird anders gedacht. Da wird nicht tagesaktuell, jetzt machen wir CO2, Fußabdruck und morgen ist es Klima und dann ist das und das. Das ist ein viel, viel weitreichender Gedanke, der solch eine Fabrik, eine Traumfabrik sozusagen beinhalten muss. Und mit anderen Worten, am Ende des Tages muss eine Traumfabrik auch wandlungsfähig sein. So wie wir das bei der Akropolis sehen, diese Wandlungsfähigkeit muss bestehen, damit wir am Ende des Tages, so sagen wir, das ist jetzt wieder ein Teil aus unserer eigenen Unternehmensphilosophie, den Erhalt der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen auch sicherstellen können. Das ist für uns als Firma ganz, ganz wichtig. Also Sie sehen, ich verbinde da nicht nur ein Gebäude mit Beton, mit Glas, mit Trommel, sondern es ist etwas, was uns weit in die Zukunft hineinführt, führen sollte und können müsste.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, die Wandlungsfähigkeit, die Veränderbarkeit. Und da muss man sich fragen, was ist denn gleichbleibend? Was ist bei der Akropolis bis heute? Es ist ein geweihter Ort, es ist ein mythischer Ort. Und was wird auch bei Wittenstein in 100 Jahren noch sein? Was ist das Gleichbleibende zu heute? Das ist die Kommunikation. Das Zusammenspiel, das Zusammenwirken, die Wechselwirkungen zwischen den Mitarbeitern. Egal welches Produkt gemacht wird und was durch KI ergänzt wird, die Wechselwirkung zwischen den Mitarbeitern, das ist gleichbleibend. Und das muss jedes Unternehmen für sich herausfinden. Ich habe mal den Intelligenzquotienten des Einzelnen mal umgelegt auf den Kommunikationsquotienten für ein Unternehmen. Und was wir machen, wir stellen fest, wie ist denn euer Kommunikationsquotient? Und der ist meistens nicht 100, sondern 20. Und den zu steigern, völlig egal, welches Produkt morgen produziert werden muss. Und diese Wandlungsfähigkeit bekommen Sie nur hin, wenn das Kommunikationsmilieu oder das Kommunikationspotenzial ständig hochgehalten wird. Das ist die größte Sicherheit für ein Unternehmen. Und dafür müssen Sie den Raum schaffen.
Über die Kosten haben wir ja jetzt schon auch ein paar Mal gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass mittelständische Unternehmen, die uns jetzt hier hören, trotzdem ein bisschen Sorge haben, wenn sie jetzt was geplant haben, eine solche Innovations- oder Traumfabrik auf dem Reißbrett, dass es dann in der Umsetzung vielleicht doch nicht finanzierbar ist. Vielleicht können wir das noch einmal kurz beantworten. Ist es finanzierbar?
Klar.
Ja, natürlich. Ich denke, das sind Missverständnisse. So wie ich sagte, Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, aber man muss auch über den Nutzen von solchen neuen Gebäuden, Traumfabriken auch nachdenken. Und natürlich bedeutet es Mut. Ich muss Grenzen überschreiten. Ich muss weggehen von dem üblichen Denken. Das hatten wir damals auch gemacht. Wir haben einfach gesagt, da gibt es diese Möglichkeit eines nachhaltigen Bauens. Wir wollen einfach für dieses Gebäude den höchsten Standard haben. Einerseits natürlich auch als Kommunikation nach draußen für unsere Mitarbeiter, für die Region. Wir suchen ja auch immer wieder hochkarätige Mitarbeiter. Auf der anderen Seite war uns das aber auch grundsätzlich wichtig. Warum? Weil wir wissen, und das sind viele Informationen, die immer wieder zusammenfließen, es ist so wichtig, dass ein neues Gebäude sofort akzeptiert wird von Mitarbeitern. Und so ein ganz simples Beispiel: die Gerüche von einem neuen Gebäude müssen angenehm sein. Und das war ein kleines Detail in dieser Innovationsfabrik, wo wir dann festgestellt haben, wir sind eingezogen, da gibt's keine Gerüche. Das riecht als ganz normal. Es ist wie die Natur draußen. Und wir hatten das größte Problem mit unserem Parkettboden, nicht? wo ich gedacht habe, Holz ist da, alles nachhaltig und ist alles super. Nee, das war das größte Problem, weil da werden Klebestoffe verwendet und so weiter. Also ich würde sagen, ja, man muss drüber nachdenken. Es kostet vielleicht ein bisschen mehr am Anfang, aber wenn Sie den Nutzen wieder sozusagen sich vergegenwärtigen, dann muss man schon sagen, ja, es lohnt sich. Vielleicht nicht sofort, aber am langen Ende, und wir bauen ja nicht ein Gebäude für 5 Jahre oder 10 Jahre, sondern wir bauen ein Gebäude, wir wollen ja jetzt nicht in die Innovationsfabrik wie die Akropolis machen, aber wir bauen auf jeden Fall ein Gebäude für 50, 100 Jahre. Nicht? Und das muss dann schon auch in diese Bedürfnisse in 50, 100 Jahren erfüllen. Nicht? Und wir haben ja das Thema auch, wir haben dann weiter gedacht zusammen und haben gesagt, ja, wie kann man die Kommunikation eigentlich dann auch aktivieren? Wie können wir die Menschen dazu bringen, jetzt nicht nur von den Räumen her, sondern wie können wir sie anregen? Da haben wir gesagt, ja, es wäre doch toll, wir machen eine Kunsthalle aus unseren öffentlichen Räumen. So haben wir seit dieser Zeit eine Kunsthalle bei uns. Also wir machen Ausstellungen. Ne? Derzeit ist so eine Ausstellung, wir hatten damals mit einer Ausstellung angefangen, Entrepreneur 4.0. Wie sieht eigentlich Unternehmertum in 20, 50 Jahren aus? Heute haben wir eine Ausstellung Outer Space. Was bedeutet der Weltraum für uns in der Zukunft? Also auch dieses Zusammenführen von verschiedenen Welten in eine Fabrik halte ich für ganz, ganz wichtig, damit man nicht seinen Blick einschränkt. Und wir laufen alle Gefahr, dass wir irgendwann betriebsblind werden. Aber mit solchen Aktivitäten, wie gesagt, Kunsthalle, Kunstausstellung oder Weltgarten, botanischen Garten, halten wir den Geist auch von unseren Mitarbeitern und selber immer wieder auch kritisch und in einer anderen sozusagen Aktivitätssituation. Und das halte ich auch für ganz wichtig. Eine Fabrik ist viel, viel mehr als jetzt nur Produktionsstätte. Diese Bedeutung wird eben mit dem Begriff Traumfabrik eigentlich am besten sozusagen dargestellt.
Herr Raun, Sie haben ja zusammen mit Ihrem Partner Olaf Salier insgesamt 25 Beispiele solcher Traumfabriken in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Ihrem Buch zusammengetragen. Was haben die denn, die sind doch alle sehr unterschiedlich, aber was haben denn diese Produktionsstätten dann doch gemein? Gibt's da was?
Ja, ich glaube, man spürt, wenn man diese Traumfabriken betrachtet, dass dort was Besonderes geschieht, dass diejenigen, die diese Fabrik gebaut haben, wohl auch eine Botschaft senden. Also die strahlen was aus, die Fabriken. Und man ahnt, dass dahinter Innovationskraft steht, dass dahinter Begeisterung für das steht, was die Menschen dort vor Ort tun. Das spürt man einfach beim Betrachten. Und es ist bei den unterschiedlichen Traumfabriken, die wirklich sehr unterschiedlich waren, von Ricola mit den Kräuterbonbons und der Fabrik mit Lehmwerkstoffen bis zu einer kleinen Brennerei, die das Produkt auch in der Form wiedergespiegelt hat, der Fabrik, bis hin zu hochmodernen, größeren Industriebetrieben. Ich denke jetzt hier an die Factory 56. War das eine Breite, aber die Gemeinsamkeit lag schon in dieser spürbaren Strahlkraft, ja, dessen, was dort geschieht.
Und jetzt haben wir so viel geschwärmt über Traumfabriken, aber vielleicht doch nochmal kritisch nachgefragt an Sie drei. Braucht's künftig überhaupt noch weitere Traumfabriken? Weil auch, ja, im Mittelstand macht zunehmend die künstliche Intelligenz keinen Halt. Und zieht da ein. Und Roboter sollen zukünftig das tun, was aktuell Facharbeiter tun. Ja, braucht's sie da noch?
Also, selbstverständlich braucht es Fabriken immer wieder. Wir stellen ja da nicht virtuelle Güter her, sondern wir stellen Güter her des täglichen Lebens. Das heißt, wir essen Nahrungsmittel oder eben iPhone oder wie auch immer. Also Sie brauchen diese Produkte neben der virtuellen Welt, brauchen Sie reale Produkte. Und das wird immer der Fall sein. Und die Wissenschaft wird sich weiterentwickeln. Und aus jeder neuen Erkenntnis in der Wissenschaft, je tiefer wir reinblicken, werden neue Technologien notwendig sein, um die Erkenntnisse umzusetzen in Produkte. Das ist ein Prozess never ending. Der ist heute vielleicht etwas dynamischer als früher. Vielleicht, ich weiß es nicht, kann man erst vielleicht in 100 Jahren betrachten, ob das wirklich dynamischer ist. Aber es ist ein ständiger Prozess. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oft vergessen, nicht? Dass wir solche Fabriken brauchen, damit sie Katalysatoren sind für diesen technologischen, wissenschaftlichen Wandel, dem gesellschaftlichen Wandel, dem wir immer wieder unterlegen. Und ich glaube, wenn wir uns ernst nehmen in Deutschland, nicht, dann brauchen wir mehr Traumfabriken eigentlich und nicht weniger, um diesen ständigen kulturellen Wandel, der damit verbunden ist, auch sozusagen nach außen zu tragen. Ich meine, warum kaufen Leute weltweit, global unsere Produkte? Warum? Warum sollen sie es kaufen? Die Chinesen können solche Produkte auch machen. Wir laden Produkte auf mit einer Bedeutung, die für viele Kunden wichtig ist. Und das wird oft zu wenig gesehen. Es wird nur Kosten plus und so ist der Preis. Wir verkaufen mehr. Wir verkaufen einen Teil unserer eigenen Kultur, unseres Kulturverständnisses. Das wünschen auch unsere Kunden. Es ist nicht so, dass unsere Kunden nur den billigsten Preis brauchen, sondern unsere Kunden wünschen etwas Einmaliges, wo sie sagen können, ja, dazu stehe ich, das gibt mir ein gutes Gefühl und so etwas dergleichen. Wir verkaufen also mehr als nur Schrauben oder Metall oder dergleichen mehr.
Mhm. Also Sie haben Roboter erwähnt, künstliche Intelligenz und dann die Frage gestellt, brauchen wir dazu noch Traumfabriken? Ja, viel mehr als vorher. Denn das sind technologische Dinge, das sind Erleichterungen und die müssen integriert werden. Wenn ich mal, und so ein Architekturbüro, wie wir es führen, ist ja auch so eine kleine Fabrik. Und als vor ungefähr, wie lange ist das jetzt her, 30 Jahren CAD eingeführt wurde, da weiß ich noch genau, ich bin in Braunschweig aufgewachsen, da sprach mich ein bekannter Statiker in Braunschweig an und sagte, Herr Hinn, ich würde gern mal vorbeikommen, Ihr Büro, man kann jetzt Pläne automatisch zeichnen. Da dachte ich, ja, so ein Blödsinn. Wir haben einen Rapidographen und Tusche und das werden wir in 2000 Jahren noch so machen. So, die Architektentätigkeit hat sich nicht geändert. Sie ist in ihrer Methode anders geworden, schneller und hochwertiger. Und das wird mit künstlicher Intelligenz genauso passieren. Da können wir Dinge abkürzen, können Dinge nochmal simulieren, aber die Orte, wo so etwas passiert, egal ob ein Büro oder ein Labor oder ein Hospital oder eine Fabrik, werden in ihrer Bedeutung zunehmen.
Und ich würde dem zustimmen, KI und alles das, was wir so hören, das sind nur Werkzeuge. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, wir schaffen uns, so wie wir seit Jahrtausenden uns neue Werkzeuge schaffen, um im Leben zurechtzukommen, so schaffen wir halt heute unsere Werkzeuge und da gehört KI dazu. Das ist nichts Geheimnisvolles, das ist ein Werkzeug, so wie ein Hammer, wie eine Zange und diese Werkzeuge müssen auch sich weiterentwickeln. Die sind heute unfertig, die sind noch weiterzuentwickeln, aber sie sind wichtige Werkzeuge, die wir integrieren müssen in unserem Denken. Nicht? Also Aufgeschlossenheit ist da schon sehr wichtig. Aber wir müssen immer wieder sagen, es ist nur ein Werkzeug. Also es ist da nichts Geheimnisvolles. Und uns wird oft eingeredet, da wird was ganz Neues geschaffen. Nein, es werden nur Hilfsmittel gegeben, damit wir unsere Aufgabenstellung in der Gesellschaft auch besser gestalten können. So wie ich gesagt, müheloser, ohne Verschwendung.
Herr Raun, im Moment gibt's ja auch noch eine heftige Debatte um den Standort Deutschland und seine Innovationskraft. Da geht's meistens um die Fragen der Bildung und Ausbildung, um ausländische Fachkräfte oder auch um politische Rahmenbedingungen wie Steuern oder Sozialabgaben. Fabriken spielen da eher selten eine Rolle in dieser Standortdebatte. Ist das in Ihren Augen ein Fehler?
Also Fabriken sind ja der Raum, wo Innovation dann umgesetzt wird. Das haben wir ja eben kurz besprochen. Und von daher ist es absolut notwendig zu betrachten, welche Rolle spielt eigentlich die industrielle Produktion oder eine einzelne Fabrik für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand. Und gerade unser Land ist davon geprägt, dass wir dies sehr gut tun können. Wir können auch nicht mit vielen anderen Dingen in der Welt glänzen, weil wir keine Rohstoffe in dem Sinne verkaufen, sondern das, was wir schaffen in unseren Fabriken und dass wir das gut können und intelligent umsetzen, ist für uns eine entscheidende Wohlstandsbasis. Das ist glaube ich, kennzeichnen. Von daher muss man Fabriken mit ihrer Wirkungsweise in den Fokus nehmen, auch weil sie hohe Relevanz haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Produzieren wir die Dinge umweltfreundlich? Ja, im Hinblick auf viele Facetten. Was bedeutet die Arbeit in der Fabrik für den einzelnen Menschen? Ja, ist es ein schönes Arbeitsleben? Ja, es ist ein schönes. Es ist im Kern dessen, was wir heute in Deutschland tun, wenn wir auf das Bruttosozialprodukt schauen, eine wichtige Wohlstandsbasis. Von daher macht es sehr viel Sinn, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft auch maßgeblich daran zu messen, wie es uns gelingt, industrielle Produktion hier gedeihen und wachsen zu lassen.
Ja, und wenn ich das als Familienunternehmen nehme, für viele Familienunternehmen vielleicht auch da spreche, bei aller globalen Orientierung, die wir brauchen, die auch sich weiterentwickeln wird, wir wollen hier in Deutschland produzieren. Und ich denke, wir sollten auch darüber wieder mal nachdenken, was wir haben, was wir an guten Assets haben. Und ich denke, wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft, haben wir wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Modell geschaffen für das Zusammenspiel von Unternehmen, Gesellschaft und Politik. Und dieses Gesellschaftsmodell, das wir entwickelt haben, das hat uns Wohlstand gebracht und auch gesellschaftliche Stabilität. Und wenn uns das gelingt, mit den Traumfabriken wieder solch ein Modell weiterzuentwickeln und nicht nur einseitig irgendwas hochzupeitschen und in Schaufenster zu stellen, sondern dass wir die gesamte Gesellschaft begeistern können für solche Entwicklungen, dann denke ich, ja, das ist der Mühe wert, sowohl bei den Unternehmen, in der Politik, bei allen diejenigen, die gestalterisch hier mitwirken.
Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Also die Produktion ist ja auch Quelle für Innovation. Wenn wir ein Produkt entwickeln, also der Ingenieur sich überlegt, wie kann ich ein Produkt verbessern, dann ist es ein Schritt des gesamten Innovationsprozesses. Aber das Produzieren des gedachten Produktes, also von der Idee in die Realität, da ist so viel Domainwissen drin, so viel Fähigkeiten der einzelnen Menschen, wie muss man es produzieren, wie muss man die Prozesse gestalten, sei es die Fertigung, sei es die Logistik etc. Das ist im Prinzip unsere Wohlstandsbasis in Deutschland und auch in Europa, dass wir das sehr gut beherrschen. Wenn wir heute auf Europa schauen, ist jeder vierte Arbeitsplatz im Maschinenbau in Deutschland. Wir haben ein Cluster, weil wir es gemeinsam gelernt haben in Mitteleuropa, dies gut zu tun. Und im Prinzip ist eine Fabrik sowas wie ein Schmelztiegel der Innovation, weil das Miteinander das Notwendige zwischen Konstruktion und Entwicklung und der Fertigung, zwischen den Leuten, die dann die Montage und die Logistikprozesse verantworten. Das Verstehen und Lernen des Produktes beim Produzieren ist, glaube ich, zentral für letzten Endes die Wettbewerbsfähigkeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen sehr erfolgreich ist, wo man diese Einheiten räumlich sehr stark trennt, ja, und eben nicht zusammenführt und damit eben einen Großteil der Innovationsfähigkeit verliert.
Ich glaube, jetzt haben wir uns alle wirklich ein sehr schönes Bild von Traumfabriken machen können. Wenn wir jetzt aber nochmal versuchen, den Kern einer solchen Innovations- oder Traumfabrik zu begreifen. Wenn Sie ein Merkmal, ein besonderes Merkmal nennen müssen einer solchen Fabrik, was wäre es dann? Was unterscheidet eine Traumfabrik von einer normalen, in Anführungsstrichen, Produktionsstätte? Ihr Top-Merkmal.
Also ich sehe ein Top-Merkmal, wenn ich in eine Traumfabrik gehe oder in einer Traumfabrik bin: Offenheit, Transparenz, Zugänglichkeit, dass ich spüre, wie ein Zusammenwirken zwischen den Menschen ist, das Kollaborieren. Und wenn ich dann da drin bin, dann wünsche ich mir, dass es nicht nur Traumfabriken gibt, die gibt's nach diesem Broadcast sehr viele, sondern auch Traumuniversitäten, Traumschulen, Traumkrankenhäuser, Traumhotels. Also, dass wir überall, nicht nur in der Fertigung, in der Montage, unsere Träume umsetzen können.
Ja, bei den Traumfabriken, bei aller harten Arbeit, die in einer Traumfabrik auch zu leisten ist, gilt es natürlich, Sinn zu stiften. Und da möchte ich mit einem Zitat von Saint-Exupéry das Thema beenden. Das Zitat geht folgendermaßen: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Ein schönes Schlusswort. Wir haben heute über Traumfabriken gesprochen und was diese besonderen Orte auszeichnet. Und wer mehr möchte, auch mehr sehen, der besorgt sich gerne über den normalen Buchhandel den angesprochenen Bildband mit Farbschnitt namens Traumfabriken, spektakuläre Stätten industrieller Produktion im deutschsprachigen Raum, herausgegeben von Olaf Salier und Hartmut Raun, 2025, also in diesem Jahr erschienen beim Prestel Verlag. Vielen Dank an unsere Gäste, an Dr. Manfred Wittenstein, Hauptgesellschafter und Mitglied des Aufsichtsrats des baden-württembergischen Hightech-Unternehmens Wittenstein. Danke.
Danke.
Dann vielen Dank, Professor Gunther Henn, Architekt und Hochschullehrer.
War sehr gerne hier.
Und danke auch an Hartmut Raun, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA.
Ja, vielen Dank.
Und damit Sie in Zukunft keine unserer Folgen mehr verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Industrie-Podcast. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Der Industrie-Podcast des VDMA.